NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. IWF-Chef Strauß-Kahn wird der versuchten Vergewaltigung beschuldigt. Die FDP versucht mit neuer Führung den Aufbruch in eine neue Zeit. Dazu auch der Kommentar. Verteidigungsminister de Maizière kritisiert den Zustand der Bundeswehr. Tote bei Protesten zum Jahrestag der Staatsgründung Israels. Rundum zufriedene Gesichter nach dem Finale des Eurovision Song Contest und Dortmund feiert die Meisterschale für den BVB. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Eines Tages werde ich Präsident sein, soll Dominik Strauß-Kahn 1983 bei einer Ordensverleihung im Élysée-Palast gesagt haben. Und noch in der vergangenen Woche räumten ihm die Meinungsforscher in Frankreich die besten Chancen ein, bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr Nicolas Sarkozy aus dem Amt zu verdrängen. Doch seit der vergangenen Nacht ist der Traum vom Einzug in den Élysée-Palast für Strauß-Kahn wohl ausgeträumt, was immer von den Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung übrig bleibt, derentwegen er am John F. Kennedy-Flughafen festgenommen wurde. Aus New York, Thomas Schmidt.
Deutlicher kann ein Abstieg kaum sein. Nachdem Dominik Strauß-Kahn noch am Samstag in einer Luxus-Hotelsuite für $3,000 am Times Square in New York abgestiegen war, musste er die Nacht zum Sonntag in einer Arrestzelle der New Yorker Polizei verbringen. Wegen des Vorwurfs eines Vergewaltigungsversuchs und der Freiheitsberaubung soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Der tiefe Absturz des mächtigen IWF-Chefs bestimmte die Schlagzeilen der Sonntagszeitungen. Aus dem Flugzeug geholt, titelte die New York Daily News. Schmutzige Politik, Vergewaltigungsklage gegen IWF-Chef, schrieb die New York Post. Etwas sachlicher überschrieb die New York Times ihre Top-Story mit IWF-Chef am Flughafen verhaftet. Tatsächlich sah die Abreise Strauß-Kahns eher nach einem Fluchtversuch aus. Im Hotel ließ er nicht nur sein Handy, sondern weitere persönliche Unterlagen zurück. Hier soll er versucht haben, ein 32-jähriges Zimmermädchen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Sie konnte sich aber leicht verletzt befreien und der Hotelleitung von dem Vorfall berichten. Beamte der New Yorker Hafenbehörde nahmen Strauß-Kahn dann, wenige Minuten vor dem Start, an Bord einer Air France-Maschine mit Reiseziel Paris auf dem JFK-Flughafen von New York fest und übergaben ihn der Polizei. Nach Angaben seiner Anwälte will sich der 62-jährige IWF-Chef für nicht schuldig erklären. Ob er gegen Zahlung einer Kaution entlassen werden kann, ist gegenwärtig nicht abzusehen. Wahrscheinlich ist, dass ihm in einem solchen Fall aber die Ausreise aus den USA untersagt würde.
Dominik Strauß-Kahn war auf dem Weg nach Europa zu Gesprächen über Hilfen für angeschlagene Euro-Länder wie Griechenland oder Portugal. Heute wollte er sich mit der Bundeskanzlerin in Berlin treffen. Morgen stand die Tagung der EU-Finanzminister in Brüssel in seinem Terminkalender. Der IWF-Chef konnte und kann nicht kommen. Über die möglichen Folgen der Anklage gegen ihn für den IWF aus Washington Ralf Siener.
Selbst wenn Strauß-Kahn wieder auf freien Fuß kommt, könnte seine Reisefreiheit eingeschränkt bleiben, betont der US-Nachrichtensender CNN. Unter Umständen dürfe der IWF-Chef wegen der Schwere der Anklage die Vereinigten Staaten nicht verlassen. Stellen sich das einmal vor, so der CNN-Korrespondent, ein Direktor des Internationalen Währungsfonds, der nicht aus den USA ausreisen darf. Die Nachricht der Strauß-Kahn-Verhaftung und Anklage ist das Topthema in Amerikas einflussreichen Medien.
The arrest of Dominic Strauss-Kahn.
Das renommierte Wall Street Journal sieht die weltweite Führungsrolle des Internationalen Währungsfonds nachhaltig geschädigt und vor allem dessen zentrale Funktion bei den Rettungspaketen für die kriselnden Euro-Länder. Schließlich, so betont das Wall Street Journal, sei Strauß-Kahn das Gesicht der Griechenland-Rettung. Nach der Verhaftung des IWF-Chefs könnten jene im Währungsfonds die Oberhand gewinnen, die bereits seit längerem gegen die massiven Euro-Stützungsversuche des Franzosen agierten. Auch die New York Times betont, die Strauß-Kahn-Verhaftung komme zu einem äußerst heiklen Zeitpunkt, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Europas Finanzminister eigentlich dringend das Gespräch mit dem IWF-Direktor zur zukünftigen Finanzhilfe für Griechenland und Portugal benötigten. Diese Entwicklung kommt in einem entscheidenden Moment, betont auch die Währungsfonds-Expertin des nationalen amerikanischen Radiosenders NPR. Schließlich spiele der IWF unter Führung von Strauß-Kahn eine äußerst wichtige Rolle Rolle bei Europas Schuldenkrise.
Under his leadership, the IMF is playing a central role in dealing with Europe's debt crisis.
Kein Kommentar lautet seit der gestrigen Strauss-Kahn-Verhaftung die wortkarge Stellungnahme des Internationalen Währungsfonds hier in Washington. Doch immerhin hält es IWF-Sprecherin Caroline Atkinson für geboten, ausdrücklich zu erklären, der IWF bleibe voll funktions- und handlungsfähig. Potenzieller IWF-Übergangschef ist Strauss-Kahns Stellvertreter John Lipsky. Der ehemalige US-Topbanker gilt in Washington als der Mann, der sich beim Währungsfonds am besten mit den Details der Griechenland-Rettungspakete auskennt.
The head of the International Monetary Fund been arrested in New York on sexual assault charges.
Die Anklage gegen Strauss-Kahn wegen versuchter Vergewaltigung ruft in der IWF-Zentrale an Washingtons Pennsylvania Avenue Erinnerungen an das Jahr 2008 wach. Wegen einer Sexaffäre Strauss-Kahn sah sich der vornehme Internationale Währungsfonds damals gezwungen, mit Hilfe einer externen Anwaltskanzlei eine Untersuchung gegen seinen geschäftsführenden Direktor einzuleiten. Der gab die Affäre mit einer Untergebenen zwar zu, Strauss-Kahn betonte aber damals, er habe seine Machtposition als IWF-Chef keineswegs ausgenutzt, niemanden genötigt oder aufgrund seiner Affäre besser bezahlt.
Die politische Klasse steht unter Schock, fasst das französische Radio France Info die Reaktionen in Frankreich auf die Anklage gegen Strauss-Kahn zusammen. Viele prominente Politiker Frankreichs wollten sich zunächst gar nicht äußern. Die sozialistischen Parteifreunde von Strauss-Kahn, die etwas sagen mussten, taten das sehr vorsichtig. Johannes Duchow berichtet aus Paris.
Sozialistenchefin Martine Aubry hatte sich erst am Mittag zu der Festnahme von Strauss-Kahn geäußert. Wie alle, die in Frankreich vor die Mikros treten, betonte sie die Unschuldsvermutung, die auch für DSK gelte, wie der Chef des Währungsfonds hier abgekürzt genannt wird. Die Nachrichten aus New York sind wie ein Donnerschlag. Ich appelliere an alle zu warten, ob die Fakten wirklich stimmen und die Unschuldsvermutung zu respektieren, den nötigen Anstand zu wahren. An die Sozialisten appelliere ich, geeint und verantwortlich zu bleiben. Und den Franzosen sichere ich zu, dass egal, was der Zufall noch bringen mag, wir Sozialisten sind da, um ihre Sorgen zu hören und Antworten auf ihre Probleme und die unseres Landes zu bringen. Was auffällt, Aubry fand kein Wort des Mitgefühls für Strauss-Kahn. Anders Ségolène Royal, die an die schlimme Lage erinnerte, in der DSK und seine Familie jetzt seien. Man muss die Justiz in Ruhe arbeiten lassen und auf keinen Fall dem Mann weiteres vorwerfen oder die Situation instrumentalisieren. Regierungssprecher und Haushaltsminister Barouin sagte, die Regierung werde sich nicht zu einem laufenden Verfahren äußern. Und der Sprecher des Außenministeriums bestätigte, dass Strauss-Kahn, wie alle Franzosen, die im Ausland in die Mühlen der Justiz gerieten, konsularisch betreut würde. Fernsehberichten zufolge organisiert DSKs Familie fieberhaft die Verteidigung des Politikers. Belastende Aussagen, die die New Yorker Polizei an die Öffentlichkeit gegeben haben, könnten widerlegt werden. So habe Strauss-Kahn kurz vor der geschilderten Zeit mit seiner Tochter gegessen und das Handy, das er angeblich bei seiner Flucht vergessen habe, hätte er tatsächlich schon lange vor seiner Festnahme als verloren gemeldet. Unabhängig davon, wie lange Strauss-Kahn in den USA festgehalten wird, fragen besorgte Stimmen bereits, wie der Mann als Chef des IWFs ersetzt werden kann.
Johannes Duchow aus Paris. Mit 95% wählten sie ihn, minutenlang bejubelten sie ihn. Die FDP zeigte sich bei ihrem Parteitag in Rostock entschlossen zu glauben, dass sie mit ihrem neuen Vorsitzenden Philipp Rösler ein neues Kapitel in der Geschichte der Partei aufschlagen kann. Raus aus den Negativschlagzeilen, weg von den schlechten Umfrage- und Wahlergebnissen. Doch dazu sind neben neuen Personen auch neue Inhalte notwendig. Dessen ist sich die FDP bewusst. Doch die inhaltliche Ausrichtung der Partei wird länger dauern als die neue personelle Aufstellung. Auch das zeigte der Parteitag. Aus Rostock Peter Mücke.
Eigentlich sollte heute am Abschlusstag die Bildungspolitik im Zentrum des Parteitags stehen. Der dritte Leitantrag, mit dem Generalsekretär Lindner die Liberalen auch inhaltlich wieder in die Offensive bringen wollte. Doch am Ende fehlte die Zeit.
Aber ich glaube, aufgeschoben ist in der Tat nicht aufgehoben. Es ist richtig, wenn wir dieses große Thema nicht im Rahmen einer halbstündigen kurzen Debatte abhandeln, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, als Bildungspartei Nummer 1 einen Sonderparteitag zum Thema Bildung abzuhalten, um das wichtige Thema Bildung eben auch für die Liberalen in der Zukunft zu besetzen,
sagte der neue Parteichef Rösler. Ohnehin wird der Rostocker Parteitag in die liberalen Annalen als Ende der Ära Westerwelle eingehen, ohne dass hart mit ihm abgerechnet worden wäre und als Anfang der Ära Rösler, verbunden mit einer Hoffnung.
In den letzten Wochen gab es Diskussionen, nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch außerhalb der Partei, über die Partei. Und das Ziel war es, mit diesem Parteitag alle Diskussionen, insbesondere Personaldiskussionen über unsere Freie Demokratische Partei abzuschließen. Ich halte fest, genau das ist uns allen gemeinsam erfolgreich gelungen.
Die Hoffnungen der Partei ruhen jetzt auf dem 38-jährigen Niedersachsen. In seiner bejubelten Rede gestern hatte er angekündigt, von nun an würden die Liberalen liefern. Im Detail legte sich Rösler aber nicht fest und auch Generalsekretär Lindner blieb heute vage.
Ein Aufbruch ist an diesem Wochenende also gemacht. Neues Vertrauen ist möglich, aber ist noch nicht gewonnen. Neue Glaubwürdigkeit ist greifbar, aber sie ist noch nicht gewachsen.
Eine Warnung vor allzu viel Euphorie. Wohl auch, um die Erwartungen vor den kommenden Landtagswahlen zu dämpfen. Am kommenden Wochenende wird in Bremen gewählt, im September dann in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Parteiintern sind diese Wahlen schon abgeschrieben. Trotzdem forderte Rösler die Delegierten auf, optimistisch zu sein.
Gehen Sie zurück in Ihre Kreisverbände und sagen Sie voller Stolz, man kann wieder mit der Freien Demokratischen Partei rechnen. Liebe Leute, wir sind wieder da. Sagen Sie das vor Ort. Ich verspreche Ihnen, wir werden das nicht nur vor Ort sagen, sondern demnächst auch in Berlin, unserem Koalitionspartner und gerne auch der Opposition.
Mit welchen Themen die FDP in Zukunft punkten will, blieb auch in Rostock offen. In der Energiepolitik sieht sich die Partei als Stimme der Vernunft. Auf einen konkreten Termin zum Ausstieg aus der Atomenergie wollte sich die FDP aber nicht festlegen.
Ja, wir steuern um. Ja, wir erhöhen das Tempo, aber wir sind die einzige Partei, die den Verstand noch im Kopf hat und die Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung bewahrt. Umsteuern mit Verstand und Ehrlichkeit und nicht wieder die Menschen in Deutschland täuschen. Das muss deutsche, freie, demokratische, liberale Politik sein.
Der neue Fraktionschef Brüderle gab schon mal einen Vorgeschmack darauf, dass die FDP eine härtere Gangart auch gegenüber dem Koalitionspartner Union einlegen will. Generalsekretär Lindner beschränkte sich heute auf seine Rolle als Vordenker der Partei.
Wir brauchen keine gelben Sozialdemokraten. Wir als freie Demokraten, wir sind anders als die anderen. Und wir wollen auch anders bleiben. Dass wir anders sind, das ist unsere Überlebensversicherung im Parteiensystem, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Operation Überleben hat für die FDP heute in Rostock begonnen.
Wo steht die FDP nach dem Parteitag von Rostock? Dazu nun auch der Kommentar von Dorothee Gerwald.
Geschichte wiederholt sich nicht und dennoch gibt es Parallelen. Wie einst Guido Westerwelle vor 10 Jahren soll nun auch Philipp Rösler seine Partei erlösen und erretten. Vor dem Untergang, der den Liberalen schon manches Mal in ihrer Geschichte drohte und dem diese Partei stets nervenschwach entgegentorkelte, lieber sich selbst zerfleischend als dem politischen Gegner angreifend. Ein halbes Jahr qualvoller Personaldebatten hat die FDP sich und ihren wenigen verbliebenen Anhängern zugemutet. Das ist fürs Erste vorbei. Dem neuen Vorsitzenden Philipp Rösler ist es auf diesem Parteitag gelungen, den Liberalen wieder neues Leben einzuhauchen, den Delegierten Mut zu machen, ein Signal des Aufbruchs zu setzen. Er hat es vermocht, mit sanfter Härte, klaren Vorstellungen und dem ihm eigenen Humor die Partei aus ihrer Depression herauszuholen. Der Anfang ist gemacht. Doch leicht wird es für Rösler nicht. Das bei den Wählern verlorene Vertrauen zurückzugewinnen, das ist die wirkliche Herausforderung. Mitfühlender Liberalismus allein hilft wenig, am Ende zählt einzig der Erfolg. In der Regierung, in der Koalition mit CDU und CSU. Rösler muss die schwierige Gratwanderung gelingen, das Profil der FDP zu schärfen, ohne den großen Partner zu verprellen. Das Klima in der Koalition wird deutlich rauer werden. Schon weil der Union am Wohl der FDP erkennbar wenig liegt. Bis zur nächsten Bundestagswahl sollte das Bündnis halten, denken zwar die meisten in der Union, doch dann werden die Karten neu gemischt. Schwarz-Grün ist längst nicht mehr tabu, Schwarz-Rot geht allemal. Das wird auch Rösler zu spüren bekommen. Gelingt es der FDP nicht, noch in diesem Jahr zu punkten, wird es für ihn eng. 3 Landtagswahlen in Ländern, in denen die FDP traditionell schwächelt, werden der erste Lackmustest. Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. Fliegt die FDP 3-mal in Folge aus dem Parlament, ist der neue Schwung dahin. Das parteiinterne Hauen und Stechen beginne von vorn. Noch ist der Patient FDP also nicht kuriert. Allenfalls auf dem Weg der Besserung.
Ein Kommentar von Dorothee Gerwald. De Maizière kritisiert zu Guttenberg, meldet der Spiegel. Es ist nicht die Art des Ministers, über seinen Vorgänger zu werten, dementiert das Verteidigungsministerium. Wie immer sich Thomas de Maizière offiziell oder inoffiziell über seinen Vorgänger äußert oder nicht, das, was er an diesem Wochenende über den Zustand der Bundeswehr und die Vorarbeiten zur Bundeswehrreform gesagt hat, lässt sich eigentlich nur als scharfe Kritik an zu Guttenberg verstehen. Aus Berlin, Christian Beckmann.
Verteidigungsminister de Maizière hat schon mit dem Finanzminister ausgehandelt, die Sparvorgaben abzusenken. Ursprünglich wollte de Maizières Vorgänger zu Guttenberg bis 2015 8,3 Milliarden Euro im Wehretat einsparen. Dass dies nicht zu machen ist, hatte de Maizière wohl nach dem Amtswechsel feststellen müssen.
Es gibt keinen Deal zwischen Wolfgang Schäuble und mir, sondern es gibt seriöse, nachhaltige, auch freundschaftliche Gespräche, und die haben zu einem Erfolg geführt.
Das Verteidigungsministerium hat inzwischen dementiert, dass de Maizière zu Guttenberg scharf kritisiert habe, wie es der Spiegel schreibt. Es sei nicht die Art von de Maizière, über Vorgänger zu werten, so ein Sprecher in Berlin. Doch war de Maizière vom Stand der eingeleiteten Vorhaben offenbar wenig erbaut.
Die Wunschzahlen, die ich vorgefunden habe, passten mit den Planungen zur mittelfristigen Finanzplanung unter keinem denkbaren Gesichtspunkt zusammen. Das mussten wir erst zusammenbringen. Das ist jetzt gelungen.
Die Reformen müssten jetzt dringend vorangebracht werden. Es sei Handlungsbedarf gegeben. Experten wie der Rüstungsfachmann Lindenkamp von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik geben solchen Reformen höchstens eine Lebensdauer von 5 Jahren. Dann seien sie überholt. Deshalb sei in der Tat Eile geboten. Lindenkamp stellt auch erhebliche Defizite bei der europäischen Koordination der Streitkräfte fest, mit dem Resultat,
dass dieses gemeinsame Sparen derzeit noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren müsste.
Die von de Maizière informierten Fraktionsmitglieder sollen Berichten zufolge allerdings eine knallharte Abrechnung des neuen Verteidigungsministers mit den Leistungen von zu Guttenberg mitbekommen haben. De Maizière soll von einem katastrophalen Zustand der Bundeswehr gesprochen haben, ohne allerdings den Namen seines Vorgängers zu nennen.
Für die Israelis ist der Jahrestag ihrer Staatsgründung ein Tag der Freude. Die Palästinenser sprechen vom Tag der Nakba, dem Tag der Katastrophe. Sie gedenken an diesem Tag der Hunderttausenden Araber, die nach der Staatsgründung Israels 1948 aus ihrer Heimat flohen oder vertrieben wurden. Oft taten sie das in ruhigem Gedenken, anders in diesem Jahr. Aus Tel Aviv berichtet Andreas Baum.
Tausende von Zivilisten durchbrachen am Mittag die scharf gesicherte Grenze von Syrien zu den von Israel besetzten Golanhöhen. Daraufhin eröffnete die israelische Armee das Feuer auf die Eindringlinge. Zunächst hieß es, bei dem Sturm auf die Grenzanlagen seien 4 Menschen getötet worden. Der israelische Rundfunk meldete am Nachmittag jedoch, die Armee habe 10 Leichen an die syrischen Behörden zurückgegeben. Es handele sich um die sterblichen Überreste palästinensischer Demonstranten. Mehr als 20 Menschen gelang es, in die nahegelegene drusische Ortschaft Mashdel Shams vorzudringen. Ein Augenzeuge beschreibt den Massensturm auf den Grenzzaun. Die Syrer haben die Tore geöffnet. Hier in Mashdel Shams sind kaum Soldaten vor Ort. Sie mussten dem Druck der Massen nachgeben. Die syrische Polizei hat versucht, die Demonstranten aufzuhalten, ohne Erfolg. Dann sind sie direkt durch ein Minenfeld gelaufen. Es ist ein Wunder, dass niemand durch die Minen verletzt wurde. Es ist das erste Mal seit dem Nahostkrieg von 1973, dass die hochgesicherte Grenze nach Syrien verletzt wurde. Die israelische Armeesprecherin Avital Leibowitz machte die syrischen Behörden für die Eskalation verantwortlich. Das syrische Regime versucht, die Aufmerksamkeit der Welt von den Übergriffen auf die eigene Bevölkerung abzulenken, auf die Vorgänge an Israels nördlicher Grenze. Etwa zur gleichen Zeit überrannte eine Gruppe von Palästinensern Absperrungen der libanesischen Armee. Nach Steinwürfen auf israelische Soldaten antworteten die mit Tränengas, Granaten und scharfer Munition. 3 Demonstranten wurden nach Augenzeugenberichten getötet. Im Gazastreifen durchbrachen palästinensische Demonstranten Absperrungen der Hamas und drangen bis zum israelischen Kontrollpunkt Erez vor. 70 Menschen wurden verletzt, 15 davon seien von Granatsplittern getroffen worden. Am Grenzübergang Kalandia in Ramallah warfen palästinensische Demonstranten Steine auf Soldaten. Auf der zentralen Kundgebung zum Nakba-Tag, dem Tag der palästinensischen Katastrophe, im Zentrum von Ramallah, marschierten tausende Menschen zum zentralen Manara-Platz. In Tel Aviv kam zudem ein Mensch ums Leben, als am Morgen ein israelischer Araber mit einem LKW in Autos und Fußgänger raste. Die Polizei ermittelt noch, ob es sich um einen Anschlag handelt. Zeugen sprechen von einer Amokfahrt.
In Syrien sollen beim Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Oppositionelle an diesem Wochenende 7 Menschen ums Leben gekommen sein. Und auch in Libyen gehen die Kämpfe weiter. Über die Lage dort berichtet jetzt Thomas Bohrmann.
Bei einem NATO-Luftangriff in der vergangenen Nacht soll der Sprecher des libyschen Militärs, General Al-Warfalli, getötet worden sein. Der Nachrichtensender Al-Arabiya meldete, Al-Warfalli habe sich in einem Gebäude des Geheimdienstes in der libyschen Hauptstadt Tripolis aufgehalten, als es von einer Bombe getroffen wurde. Der britische Generalstabschef Richards forderte heute in einem Zeitungsinterview, die Luftangriffe auf Libyen auszuweiten, um so den Druck auf Machthaber Gaddafi zu erhöhen. Richards sagte, die NATO müsse überlegen, künftig auch die libysche Infrastruktur anzugreifen, also etwa Brücken oder wichtige Straßenkreuzungen. Gleichzeitig versuchen die Vereinten Nationen, eine Waffenruhe in Libyen zu erreichen. Der UNO-Sondergesandte Al-Khatib ist deshalb heute erneut nach Tripolis gereist. Er will dort mit Regierungsvertretern verhandeln. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verstärkt den Druck auf die libysche Führung. Chefankläger Moreno Ocampo will morgen Haftbefehl gegen 3 hochrangige Libyer beantragen. Nach Angaben von Diplomaten zählt Staatschef Gaddafi zu diesen 3 Personen. Die Ermittler werfen ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Sie sollen veranlasst haben, hunderte Demonstranten zu töten, und sie sollen befohlen haben, international geächtete Splitterbomben gegen Zivilisten einzusetzen. Morgen Mittag will Chefankläger Moreno Ocampo seine Ermittlungsergebnisse vorstellen.
In Ägypten ist das alte Regime abgetreten, doch Ruhe kehrt auch dort nicht wirklich ein. Erneut ist es zu Zusammenstößen zwischen koptischen Christen und Muslimen gekommen. Aus Kairo ist es Saoub.
Bereitschaftspolizisten und Militärpolizei sichern seit den frühen Morgenstunden die Uferstraße, die seit einer Woche von einer Gruppe christlicher Demonstranten blockiert wird. Gestern Abend wurde der friedliche Protest angegriffen. Über 100 junge Männer warfen mit Steinen und Brandsätzen auf die Demonstrierenden. Autos wurden in Brand gesetzt. Nach Angaben von Ärzten wurden in dem darauf folgenden Tumult 65 Menschen verletzt, 2 von ihnen schwer. Ein Sicherheitsbeamter sagte der Nachrichtenagentur AP, der Angriff sei erfolgt, nachdem die Demonstranten einen Motorradfahrer gestoppt hätten, der die Uferstraße passieren wollte. Der habe sich gewehrt und sei daraufhin von den Protestlern verprügelt worden. Später sei er mit seinen Freunden zurückgekehrt. Ein Augenzeuge erklärte gegenüber dem ARD-Hörfunk, die Angreifer hätten selbstgebaute Schusswaffen bei sich gehabt. Ein junger Mann sei von einer Schrotkugel in den Rücken getroffen worden. Polizei und Armee hätten erst nach einer Stunde eingegriffen, mit Tränengas und Warnschüssen in die Luft. Der Augenzeuge vermutete, die Sicherheitskräfte hätten die Blockade insgesamt auflösen wollen. Doch die geht weiter. Hunderte koptische Christen protestieren nach wie vor gegen tödliche Zusammenstöße vor einer Kirche am vergangenen Wochenende. Sie fordern, dass die Täter und deren Anstifter zur Rechenschaft gezogen werden. Nun verlangen sie das Gleiche für die Angreifer der vergangenen Nacht.
Issa Saoub berichtete aus Kairo. Und damit weg von der Politik und zum Rückblick auf ein eher fröhliches Ereignis der vergangenen Nacht.
Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest 2011 is Azerbaijan.
So klingt der Gewinner des Eurovision Song Contest 2011, die Popballade Running Scared des Duos El und Niki aus Aserbaidschan. Lena kam auf einen ordentlichen 10. Platz. Moderation und Show der Veranstaltung kamen bei den Zuschauern an. Düsseldorf 12 Points, Düsseldorf 12 Punkte, urteilten die internationalen Beobachter und gaben dem ESC-Finale die höchste Wertung. Was Wunder, dass die Veranstalter am Tag nach dem ESC-Finale strahlten. Aus Düsseldorf Benjamin Sartori.
Am Tag nach dem Eurovision Song Contest Finale in Düsseldorf haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen. Der Norddeutsche Rundfunk NDR zeigte sich als Gastgeber hochzufrieden. Müde, aber glücklich präsentierten sich die Planer und Macher des Song Contests am Tag danach. Allen voran NDR-Intendant Lutz Marmor. Er bedankte sich bei allen Verantwortlichen und zeigte sich begeistert von der Show.
Es war wirklich eine exzellente Show, die technisch wirklich brillant, aber sie war, wie ich fand, auch alles andere als kalt oder so etwas.
In 55 Ländern war das Spektakel übertragen worden. Allein in Deutschland sahen knapp 14 Millionen Menschen das Finale live im Fernsehen. Das entspricht fast der Hälfte der Fernsehzuschauer insgesamt. Auch die Weltpresse zeigte sich größtenteils begeistert von der Inszenierung in der Düsseldorfer Arena. Für ARD-ESC-Teamchef Thomas Schreiber ist das auch ein Verdienst der 3 Moderatoren Anke Engelke, Judith Rakers und Stefan Raab.
Stefan Raab hat mit der Performance
Performance von Satellite wirklich Maßstäbe gesetzt für musikalische Fernsehunterhaltung und auch für das Opening einer Show. Der hat den Saal gerockt und der hat auch wirklich Europa gerockt.
Und auch die Stadt Düsseldorf blickt positiv auf das Großereignis zurück. Im Vorfeld hatte es Kritik gegeben. Informationsbroschüren für das Rahmenprogramm waren fehlerhaft. Beim Oberbürgermeisterempfang der Delegation wurden Zuschauer verletzt, vermutlich durch zu heiße Scheinwerfer. Sei es drum. Am Finaltag zeigte sich die Landeshauptstadt von ihrer besten Seite. Zur Public Viewing Bühne kamen viermal so viele Fans wie erwartet. 20.000 Zuschauer aus verschiedenen Ländern, so schätzt die Stadt, feierten dort ihre Kandidaten. Insgesamt seien in den vergangenen zwei Wochen mindestens 350.000 Gäste wegen des Song Contests in der Stadt gewesen. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dirk Elbers zeigte sich zufrieden.
Für mich war es fantastisch. War ein großes Erlebnis. Ich habe viel Freude dabei gehabt. Es waren harte Wochen, aber es war wunderbar bis gestern Abend zum großen Finale. Also alles perfekt.
10 Millionen Euro hatte die Stadt Düsseldorf für die Veranstaltung bereitgestellt. Bürgermeister Elbers geht davon aus, dass man innerhalb dieses gesetzten Kostenrahmens geblieben ist. In der Düsseldorfer Arena läuft derweil bereits der Abbau der Bühnen- und Rundfunktechnik. Bereits am Freitag soll dort wieder der Fußballrasen verlegt werden. Der nächste Eurovision Song Contest soll am 26. Mai kommenden Jahres stattfinden im Gewinnerland Aserbaidschan.
Wie gut auch immer die Stimmung in Düsseldorf bei den Popfans sein mochte, an den Jubel der Dortmunder Fußballfans konnte sie gar nicht rankommen. Zumindest nicht aus Dortmunder Sicht. Dort wurde heute die Meisterschaft des BVB gefeiert. Marc Eschweiler war dabei.
Es ist eine grandiose Meisterfeier von Borussia Dortmund. Insgesamt sind laut Veranstalter 300.000 Menschen auf den Beinen. 200.000 Fans säumten die Strecke vom Borsigplatz zum Messegelände. Weitere 100.000 warteten an den Westfalenhallen auf die Mannschaft, die um 16:45 auf die Bühne kam und sich über eine Stunde lang feiern ließ. Nicht fehlen durfte natürlich die Meisterschale, die von Trainer Jürgen Klopp und den Spielern immer wieder von der jubelnden Menge gefordert in die Höhe gehalten wurde. Zuvor war das Team rund 5 Stunden im offenen Cabrio-Truck durch die Stadt unterwegs. Nur die letzten Meter wurden etwas problematisch. Auf der gesperrten Bundesstraße 1 waren so viele Menschen, dass der Autokorso keinen Zentimeter mehr vom Fleck kam. Die letzten Meter musste die Mannschaft in Polizeibullis zurücklegen.
Dortmund feiert und was sonst noch wichtig war heute im Sport, fasst nun Thomas Berlebach zusammen.
Gestern war er spurlos verschwunden, heute tauchte er wie aus dem Nichts wieder auf. Die Rede ist vom Wolfsburger Diego. Der Brasilianer hatte gestern vor dem entscheidenden Spiel des VfL in Hoffenheim das Mannschaftshotel einfach so mal verlassen, nachdem er erfahren hatte, dass er nicht zur Startelf gehören wird. Heute Morgen aber erschien er wieder zum Training und Felix Magath kommentierte das Ganze gewohnt nüchtern.
Anscheinend hat er gemerkt, dass man auch als Vertragspartner seine Pflichten erfüllen muss und auch heute beim Training, wie jeder andere auch.
Diese späte Einsicht hat Diego allerdings nicht vor einer Abmahnung und einer Geldstrafe in unbekannter Höhe bewahrt. In der Relegation um einen Platz in der Bundesliga wird der 16. der ersten Liga, Borussia Mönchengladbach, auf den 3. der zweiten Liga auf Bochum treffen. Der VfL sicherte sich heute diesen Rang durch einen 3:1 Erfolg gegen Duisburg. Die zweite Liga verlassen muss, neben Arminia Bielefeld, nun auch Rot-Weiß Oberhausen, das in Cottbus mit 1:3 verlor. Den Relegationsplatz sicherte sich Osnabrück durch einen 1:0 Auswärtserfolg in Ingolstadt. VfL-Coach Heiko Flottmann freute sich über diesen Sieg und glaubt nun auch, in den beiden Spielen gegen Dynamo Dresden die Klasse halten zu können.
Wir sind in den letzten Wochen so oft aufgestanden, aber wir haben auch toll gespielt, aber wir haben das Ergebnis nicht eingefahren. Und jetzt haben wir auch noch den Ball über die Linie gekriegt und das ist ein tolles Gefühl. Und jetzt werden wir wieder daran arbeiten, dass wir die nächsten Spiele auch wieder erfolgreich gestalten.
Bei der Tischtennis-WM in Rotterdam hat Timo Boll das Endspiel verpasst. Er unterlag dem späteren Weltmeister Zhang mit 1:4 in den Sätzen, freute sich aber dennoch über seine erste Einzelmedaille bei Welttitelkämpfen.
Das ist bisher mein bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften, endlich die Medaille auch mal geholt und war eine tolle Stimmung in der Halle, war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ich werde es weiter probieren, es war nicht meine letzte WM, mit Sicherheit nicht und ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben.
Und beim World Team Cup der Tennisprofis in Düsseldorf führt Deutschland gegen Serbien nach dem ersten Tag mit 1:0. Philipp Kohlschreiber bezwang Janko Tipsarevic in 2 Sätzen.
Thomas Perlebach mit dem Wichtigsten vom Sport an diesem Sonntag. Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.